Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Am 14. März 2026 starb der bedeutende Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas im Alter von 96 Jahren. Er war Mitglied der zweiten Generation der sogenannten Frankfurter Schule, eine linkspolitisch ausgerichtete Bewegung, die Deutschland, ja, die ganze Welt nachhaltig prägt. Auch ein Grund, warum eine Reihe von Christen so ihre Probleme mit diesem Philosophen haben. Ich glaube aber, wir können tatsächlich auch von diesem Philosophen als Christen eine ganze Reihe von interessanter Gedanken lernen. Und das möchte ich einfach in diesem Podcast heute einmal mit uns angehen und ein paar Gedanken zu Jürgen Habermas sammeln und weitergeben. Zunächst mal finde ich seine Grundidee, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alle auf der Suche nach Wahrheit sein sollten und möglichst im Diskurs das beste Argument gewinnen sollte. Das finde ich eine tolle Vision. So sollte Gesellschaft eigentlich aussehen. Habermas hat dazu die Idee der sogenannten idealen Sprechsituation entwickelt. Das heißt, es geht um eine herrschaftsfreie Kommunikation, in der alle Gesprächspartner, die am Gespräch beteiligt sind, die gleichen Rechte und Pflichten haben, und keiner dem anderen in irgendeiner Weise übergeordnet ist oder dass einer eventuell diskriminierende Maßnahmen aufgrund seiner Kommunikation zu befürchten habe. Wichtig sind dabei die Werte der Wahrheit. Wir sagen nur das, was stimmt, was mit der Realität übereinstimmt. Wahrhaftigkeit, unsere Motive sind gut. Wir wollen niemanden manipulieren, sondern wir wollen die Wahrheit herausfinden und die Richtigkeit. Wir halten uns an gängige moralische Normen, nach der wir unser Leben gestalten wollen. Natürlich stecken da viele Vorannahmen drin, wie wir gleich noch sehen werden. Nun kommt man aber dennoch auch in einer solchen idealen Sprechsituation, die natürlich in der Praxis kaum gegeben ist, denn da gibt es immer irgendwelche Hierarchieunterschiede. Aber angenommen, es gäbe sie. Selbst dann kommt man an Situationen, in denen man die Wahrheit einer Frage nicht unbedingt entscheiden kann. Nehmen wir zum Beispiel die wichtige Frage, gibt es Gott? Da wird es Argumente für die Existenz Gottes geben und Argumente gegen die Existenz Gottes. Wie gehen wir nun damit um? Habermas selbst bezeichnet sich ja als Postmetaphysiker. Das heißt, aus seiner Sicht ist die Existenz Gottes eben nicht widerlegbar oder nicht beweisbar. Sie ist letztendlich irrelevant. Er glaubt, wir müssen unsere Gesellschaft auf Fundamente gründen, die nicht transzendent, die nicht in der Metaphysik wurzeln. Ein Postmetaphysiker. Also wir müssen in unserem immanenten Dialog unter den Menschen ja die Normen aushandeln, nach denen wir leben wollen. Sie sind nicht metaphysisch begründet. Das setzt natürlich dann schon voraus, dass es keinen Gott gibt oder dass, wenn es ihn gibt, dieser Gott irrelevant ist für diese Normen, nach denen wir leben sollten. Und genau darum geht es ja aber wiederum in der Frage, gibt es Gott? Wie gehen wir nun also damit um? Und dazu spielt der Begriff der Toleranz eine ganz wichtige Rolle. Und der Toleranz ist, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft, die stark von Polarisierung gekennzeichnet ist, so wichtig wie selten zuvor. Was ist Toleranz eigentlich? Lateinisch kommt Toleranz vom Begriff tolerare, das heißt ertragen oder dulden. Das heißt, ich muss es aushalten und die Last ertragen, dass jemand anders eine andere Meinung vertritt als ich selbst. Es besteht eine nicht lösbare Meinungsverschiedenheit. Grundsätzlich gibt es dabei zwei verschiedene Arten von Toleranz. Sachtoleranz, das würde bedeuten, alle haben in gleicher Weise Recht und keiner darf für sich beanspruchen, alleine Recht zu haben. Das würde ganz schnell im Relativismus enden. Und würde dazu führen, dass die Gesellschaft auseinanderfliegt. Denn wir haben keine kleinste gemeinsame Wirklichkeit mehr im Relativismus, wenn jeder in gleicher Weise Recht hat und den anderen für seine Wahrheitsauffassung nicht mehr kritisieren darf. Das kann also nicht die richtige Toleranz für eine demokratische Gesellschaft sein. Oder B, die sogenannte personale Toleranz. Der andere wird einfach nach den gleichen Maßstäben behandelt wie ich, auch wenn er eine konträre Meinung hat. Wir haben also die gleichen Rechte, Freiheit, Gewissensfreiheit, Freiheit zur eigenen Lebensgestaltung und die gleichen Pflichten, Solidarität mit den anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft und Gerechtigkeit. Habermas schreibt in seinem Buch über Toleranz, die Erwartung von Toleranz mutet uns zu, eine auf kognitiver Ebene fortbestehende Nichtübereinstimmung, die aus Gründen der Konsistenz nach der Auflösung von Widersprüchen drängt, auf der Ebene sozialer Interaktion in dem Sinne auszuhalten, dass wir sie for the time being dahingestellt sein lassen. Also, es besteht auf der kognitiven Ebene in unserem Denken eine fortbestehende Nichtübereinstimmung. Zum Beispiel, der eine Bürger glaubt eben, es gibt Gott und wir müssen uns nach seinen Geboten richten. Und der andere Bürger glaubt, es gibt keinen Gott und deswegen müssen wir uns auch nicht nach seinen Geboten richten. Diese Nichtübereinstimmung, die strebt natürlich nach Konsistenz. Die strebt danach, aufgelöst zu werden, denn wir können ja nicht nach völlig unterschiedlichen Maßstäben in unserer Gesellschaft leben. Nun können wir aber die Frage, ob Gott existiert oder nicht, nicht durch ein physikalisches Experiment empirisch nachvollziehbar für alle gleichermaßen feststehend klären. Es bleibt eben ein Stück weit eine Glaubensfrage, auch wenn man gute Argumente für beide Seiten anführen kann. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als in unserer Gesellschaft diese Meinungsverschiedenheit nebeneinander stehen zu lassen. Und trotzdem müssen wir einen Modus vivendi finden, wie wir in unserer Gesellschaft sozial konstruktiv miteinander weiter interagieren können. Und genau das ist Toleranz. Wir stehen füreinander ein, dass wir beide das Recht haben, für unseren Glauben zu argumentieren. Ich glaube, es gibt Gott oder es gibt ihn nicht. Und lassen uns dabei sozial völlig aufeinander ein. Wir verkaufen uns gegenseitig Dinge, wir behandeln uns als gleichberechtigte Bürger der gleichen Gesellschaft. Das ist Toleranz. Wie kann Toleranz nun funktionieren? In seinem Buch Zwischen Naturalismus und Religion geht es genau darum, wie man in einer säkularen Gesellschaft miteinander umgeht, wenn manche Menschen an einen Gott glauben und andere nicht. Nun, zur Toleranz gehören drei Elemente, laut Jürgen Habermas. Erstens das Element der Ablehnung. Das ist diese kognitive Dissonanz und diese ist eben nicht behebbar. Wäre sie behebbar, zum Beispiel wenn wir unterschiedliche Meinungen bezüglich der Form der Erde haben, ja, ein anderer Mitbürger behauptet, die Erde ist flach, ich behaupte, sie ist rund, dann können wir diese Dissonanz tatsächlich mit der Basis empirischer Fakten auflösen, indem wir nämlich zum Beispiel in den Weltraum fliegen und die Erde von außen betrachten und anschauen. Und dann sehen wir, die Erde ist eben rund, sie ist eine Kugel, sie ist nicht flach. Das ist also eine behebbare Dissonanz. Hier geht es um eine nicht behebbare Dissonanz, zum Beispiel die Frage, ob es Gott gibt oder nicht. Dabei dürfen jetzt aber keine subjektiven Vorurteile eine Rolle spielen, wie Chauvinismus oder Rassismus. Also Aussagen wie, ich glaube einfach nicht, dass Frauen gut regieren können, deswegen sollten sie niemals Bundeskanzler werden dürfen. Das wäre eine chauvinistische Aussage. Eine Aussage, die eben auf Vorurteilen beruht und nicht auf legitimen, subjektiven Ablehnungsgründen. Also moralisch begründbare Werte. Denn es gibt keinen Grund, warum eine Frau nicht genauso gut regieren können sollte oder genauso schlecht wie ein Mann. Also eine kognitive Dissonanz besteht. Zweitens, in dieser Ablehnung muss es dennoch noch die Akzeptanz einer gemeinsamen Grundlage geben. Ansonsten ist ein konstruktives Zusammenleben in der Gesellschaft nicht mehr möglich, denn wir wollen ja soziale Interaktion weiterhin ungestört ausleben können. Also sprich, miteinander in die gleiche Schulklasse gehen, zum gleichen Arbeitsplatz gehen, und so etwas verkaufen oder kaufen. Diese gemeinsame Grundlage, die liegt letztendlich in unserer Verfassung, im Grundgesetz, das wiederum die Menschenrechte und auch die Würde des Menschen garantiert. Nun schreibt Habermas in seinem Buch, dass in einer solchen Situation eine doppelte Bürde aufgelegt wird an das eigene Ethos, also meine eigenen Wertvorstellungen. Denn zum einen kann ich dieses eigene Ethos nur in Grenzen realisieren, weil ich kann andere nicht dazu zwingen, sich genauso zu verhalten, wie es mir gut erscheint. Und auf der anderen Seite muss ich eben das Ethos der anderen in deren Grenzen wiederum akzeptieren. Diese Bürde muss ich ertragen, tolerieren. Ganz spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass Habermas hier sagt, diese Lasten sind oft ungleich verteilt. Ein säkularer Mitbürger, der kann letztendlich relativ pragmatisch sagen, okay, lass uns einen Kompromiss machen und dann finden wir schon irgendeinen Modus vivendi, wie wir miteinander umgehen können. Es geht einfach darum, gemeinsame Werte zu finden und zu definieren. Ein religiös denkender Mensch, der glaubt an ein metaphysisch Gutes, also an eine absolute metaphysisch gute Wahrheit. Zum Beispiel, das Leben des Menschen ist ein Geschenk von Gott. Wenn ich das als absolute Wahrheit ansehe, wie ich es zum Beispiel im christlichen Glauben tue, dann habe ich natürlich in der Sterbehilfedebatte ein echtes Problem. Denn dann kann es einfach nicht gut sein, wenn ein Mensch sich selbst das Leben nimmt. Denn das Leben ist gar nicht im engeren Sinne mein Leben, sondern es ist das mir geschenkte Leben Gottes. Es gehört letztendlich Gott. Und damit ist die Frage, ob ich dann ein Recht begründen kann, dass ich mir mein Leben, das mir geschenkt ist, selbst wegnehmen kann. Wir sehen, religiös lassen sich Werte nicht so einfach kompromittieren. Sie haben einen transzendenten Ursprung. Trotzdem muss man natürlich in der Gesellschaft dann einen Kompromiss finden, mit dem alle Parteien auch sozial verträglich miteinander umgehen können. Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem uneingeschränkt seine religiös motivierten Ansichten verkünden dürfen muss. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Abtreibung. Als Christ glaube ich, dass das, was im Mutterleib heranwächst, ein von Gott gewolltes, geschaffenes Leben ist. Ein Mensch, eine Person, und zwar von der ersten Sekunde der befruchteten Eizelle an. Dann ist das eben nicht einfach nur ein paar Zellen, die ich einfach entfernen kann oder ausschaben kann. Denn das ist bereits das Entfernen einer Person. Wenn ich rein materialistisch an das Thema rangehe, kann ich nur sagen, was sollen diese Zellen in meinem Leib? Die kann ich doch einfach entfernen lassen. Ist ja einfach nur eine Wucherung. An der Stelle wird die Diskussion nicht zu einer befriedigenden Lösung der Wahrheitsfrage kommen. Denn da spielt wiederum die Frage eine Rolle, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Also müssen wir auch hier wieder einen Kompromiss finden, wie er sich in unserem Rechtssystem im Paragraph 218 eben ausdrückt. Also das wäre die Akzeptanz einer gemeinsamen Grundlage, die Menschenrechte, die oft ja auch in Konflikt miteinander stehen, zum Beispiel auch bei der Abtreibung, ja. Das Recht der Freiheit der Frau auf ihren Körper, auf Verfügung ihren Körper, versus das Lebensrecht des ungeborenen Lebens. Zwei menschliche Grundrechte, die sich hier gegenüberstehen. Drittens gehört aber noch etwas dazu, laut Habermas, und zwar die Zurückweisung intoleranten Verhaltens. Also das wäre der sogenannte Extremismus. Extremismus ist definiert als die Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Grundgesetzes. Heute beobachten wir oft, dass als Extremismus bereits etwas bezeichnet wird, was einfach nur Gebrauch macht von den Rechten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Zum Beispiel die Aussage, ich bin dafür, dass auch ungeborenes Leben das Recht zu leben hat. Das ist kein Extremismus. Extremismus wäre es dann, wenn er sich in Gewalt ausdrücken würde. Aber nicht, wenn man einfach für die eigenen Werte einsteht, die in Übereinstimmung mit der Verfassung stehen. Wenn der Verfassungsstaat nun Extremisten begegnet, steht er in einem Dilemma. Denn auf der einen Seite garantiert der Verfassungsstaat uns eben Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit. Und auf der anderen Seite darf er diese Freiheit natürlich nicht Menschen übergeben, die diese Freiheit dazu missbrauchen, um den demokratischen Staat abschaffen zu wollen. Also die einen Umsturz der Verfassung anstreben. Wir dürfen in vielen Bereichen sehr unterschiedliche Meinungen haben. Sobald wir aber den Verfassungsstaat an sich abschaffen wollen, dann haben wir es mit dem Extremismus zu tun und dann muss der Verfassungsstaat natürlich auch ein wehrhafter Verfassungsstaat sein. Das heißt, die Intoleranz gegenüber der Verfassung, wie sie im Grundgesetz steht, muss bestehen bleiben. Er muss also intolerant gegen Intoleranz sein, sofern die Verfassung davon betroffen ist. Und wir merken schon, das birgt Sprengstoff in sich. Denn wer legt jetzt fest, wann jemand intolerant gegen die Verfassung ist? Da kann man natürlich ganz schnell die Begriffe dehnen. Und dann kann es ganz schnell dazu führen, dass der Verfassungsstaat, der eigentlich Freiheit garantiert, selbst totalitäre Züge annimmt und die Freiheit seiner Bürger einschränkt, und zwar in einem Maße, wie es eigentlich der Verfassung nicht mehr entspricht. In solche Situationen kommt man meistens, wenn eine Ausnahmesituation vorliegt. Ein Beispiel war die Corona-Pandemie, wo wirklich die Frage war, wie weit darf der Staat die Freiheit der Bürger einschränken? Ist er zu weit gegangen oder nicht? Aber das wäre eine andere Debatte. Nur man sieht, wie schnell man hier in Dilemmata hineinlaufen kann. Diese schwierigen Fragen in der Praxis, wie geht man mit intoleranten Minderheiten um? Wie wägt man das Recht auf Meinungsfreiheit und die autonome Lebensgestaltung, die garantiert ist, auf der anderen Seite gegeneinander ab? Wie geht man damit um? Das ist in der Praxis schwierig auszutolerieren und deswegen gibt es auch die Judikative, die hier Entscheidungen treffen muss. Dieser innere Selbstwiderspruch zeigt aber uns auch eine Sache, wir gleich nochmal etwas eingehen werden. Die Toleranz an sich kann niemals der oberste Wert sein. Ja, viele Menschen sagen heute, was ist das Wichtigste? Toleranz. Ja, Toleranz ist wichtig im Zusammenleben, aber die Frage ist immer, was ist Toleranz? Toleranz im technischen Sinne ist eigentlich die Abweichung von einem Grundwert. Und Toleranz ist nur so gut, wie der Grundwert ist, gegenüber dem ich tolerant bin. Und wenn der Grundwert falsch ist, dann nützt mir die beste Toleranz nichts. Das heißt, die Grundfrage ist, welche Grundwerte liefern uns die Toleranz, die wir brauchen, um eine freiheitlich-demokratische Grundordnung zu garantieren? Ich möchte hier noch ein Zitat des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck anführen aus seinem Buch Toleranz einfach schwer, denn das ist nochmal enorm wichtig. Toleranz als Duldung kann vom Staat eingefordert werden. Ja, an manchen Stellen muss man eben sein eigenes Ethos, seine eigenen Wertvorstellungen einschränken. Zum Beispiel, wenn man als Christ sagt, Abtreibung, das Umbringen nicht geborenen Lebens kann nie geduldet werden, kann einfach nicht erlaubt sein. Dann muss ich hier aufgrund unserer Verfassung, aufgrund unseres Gesetzes, Paragraph 218, dann eben zum Beispiel akzeptieren, dass es in manchen Fällen eben doch erlaubt ist und dass es geduldet werden kann. Aber, Joachim Görb sagt, wertschätzende Anerkennung kann nicht eingefordert werden. Man kann keinen Mitbürger zwingen, der eben die Auffassung hat, dass ungeborenes Leben echtes Leben ist, von Gott gewolltes und geschenktes Leben, dass der diese Meinung aufgibt. Das wäre Totalitarismus und würde in die Grundrechte der Gewissens- und Meinungsfreiheit eingreifen. Staat und Gesellschaft können beispielsweise von einem Menschen verlangen, dass er die gesetzlichen Regelungen zur Abtreibung respektiert, aber sie können ihn nicht zwingen, den Schwangerschaftsabbruch an sich gut zu heißen, schreibt Gauck. Und ich glaube, genau diese Form von Toleranz müssen wir heutzutage wieder lernen. Unsere Gesellschaft hat das verlernt und deswegen sind wir so schnell aggressiv und werden zu Wutbürgern und werden intolerant, sind gar nicht mehr bereit, mit Andersdenkenden zu reden. Ich glaube, wir können uns hier an der eigenen Nase packen und durchaus ins Gespräch miteinander kommen und auf der sozialen Ebene fair miteinander umgehen. Im Sportverein, am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Einkaufen. Was ist nun dieser Grundwert? Und da finde ich ein anderes Werk von Jürgen Habermas sehr, sehr spannend, und zwar Zeit der Übergänge aus dem Jahr 2001. In diesem Buch beschäftigt sich Habermas unter anderem mit der Frage, auf welchem Wertesystem können wir ein postnationales Europa oder überhaupt eine postnationale Gesellschaft aufbauen? Also wir lassen die Nationalstaaten hinter uns und bauen eine Weltgemeinschaft. Auf welcher Wertebasis ist das möglich? Ist das denkbar? Und wenn man jetzt sich zu Gemüte führt, dass Habermas ja eigentlich postmetaphysisch ist, dass er sich sehr am Christentum reibt, immer wieder auch in Auseinandersetzung mit der Kirche und dem Christentum steht, dann ist es doch erstaunlich, wenn wir uns dieses Zitat aus diesem Buch nun vor Augen führen. Ich lese vor auf Seite 175. Zeit der Übergänge. Das Christentum ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur eine Vorläufergestalt oder ein Katalysator gewesen. Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Dazu gibt es bis heute keine Alternative, auch angesichts der aktuellen Herausforderungen einer postnationalen Konstellation zehren wir nach wie vor von dieser Substanz. Alles andere ist postmodernes Gerede. Wow, ein sehr dichtes Zitat, das ich nochmal ein bisschen auseinandernehmen möchte. Der erste Satz wird oft weggelassen bei diesem Zitat, aber ich finde ihn wichtig. Das Christentum ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur eine Vorläufergestalt oder ein Katalysator gewesen. Häufig hat man ja die Vorstellung, ja, die Menschheitsgeschichte entwickelt sich immer weiter nach oben und dabei müssen wir frühere Gesellschaftsformen hinter uns lassen oder frühere Wertvorstellungen, damit wir eine bessere, eine neue Weltordnung erhalten. Und so sehen viele Leute auch das christliche Mittelalter an, zum Beispiel. Ja, das christliche Mittelalter, muss man gleich sagen, richtet sich an vielen Stellen natürlich nicht nach Vorstellungen des Evangeliums, die für das Christentum maßgeblich sind. Von daher ja, da war einiges zu überwinden, aber der Grundgedanke des Christentums, der ist eben nicht einfach nur eine Vorläufergestalt, die wir irgendwann wieder hinter uns lassen müssen, oder ein Katalysator, der endlich in der Französischen Revolution gegipfelt ist und uns die wahre Freiheit gebracht hat. Nein. Das Christentum ist und bleibt letztendlich der Grundgedanke, auf dem wir eine zukünftige Gesellschaft bauen können, und zwar nach Habermas eben der einzige. Worin besteht nun inhaltlich dieser wichtige Grundgedanke des Christentums und auch des Judentums? Jürgen Habermas bezeichnet ihn als der egalitäre Universalismus. Ein hartes Wort. Universalismus bedeutet alle, allumfassend. Das heißt, es betrifft alle Menschen, und egalitär, das kommt von dem lateinischen Wort für Gleichheit. Also, alle Menschen sind gleich, haben die gleiche Menschenwürde, unabhängig von ihrem Aussehen, von ihrem Bildungsstand, von ihrem Gesundheitszustand, was auch immer. Alle Menschen haben die gleichen Würde, egal ob sie sich so verhalten, wie wir es uns vorstellen und wollen, oder nicht. Warum ist das so im christlichen und jüdischen Glauben? Nun, weil wir glauben, dass jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Gott sagt, ich mache dich in meinem Bildnis. Ja, wir haben ein Innenleben, ein Bewusstsein, Gefühle, wir haben einen Verstand und wir haben einen Willen, mit dem wir uns entscheiden können, manche Dinge zu tun und andere Dinge nicht zu tun. Das ist ein Spiegelbild dessen, was Gott ist. Auch Gott hat Gefühle, auch Gott hat einen Verstand, wenn auch einen unendlich mal größeren Verstand als unseren. Und er hat uns geschaffen aus freiem Willen, nicht weil er uns schaffen musste, weil irgendetwas dazu gezwungen hätte, sondern weil er es wollte. Also insofern spiegelt jeder Mensch Gott wieder, durch unser Wesen, aber auch einfach durch den Zuspruch, den Gott uns gegeben hat. Bleibt diese Norm, dass wir alle die gleiche Würde haben, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, erhalten. Und diese Würde geht selbst dadurch nicht verloren, dass wir uns von Gott abgewendet haben, dass wir zu Sündern geworden sind, die Gott misstrauen und selbst Gott sein wollen und dadurch auch der Unfriede und viel Zerstörung Einzug hält in unsere Gesellschaft, in so unsere Lebenswirklichkeit. Wenn wir nun davon ausgehen, dass alle Menschen in gleicher Weise im Ebenbild Gottes geschaffen sind und eines Tages in gleicher Weise vor Gott auch Rechenschaft für ihr Leben abgeben müssen, egal ob Bundespräsident oder Bettler am Straßenrand, in gleicher Weise stehen wir da vor Gott, dann folgen daraus genau die Werte, die Habermas sehr wichtig sind, nämlich die Ideen von Freiheit. Jeder Mensch soll frei sein, sein Leben zu gestalten, frei sein zu denken, was er denken möchte, und von solidarischem Zusammenleben. Also wir haben trotzdem auch die Verpflichtung, einander diese Freiheit zu gewähren und einander in der Gesellschaft beizustehen, in gewisser Weise, nach gewissen Regeln. Von autonomer Lebensführung, also keiner soll den anderen bevormunden und ihm sagen, was er zu tun hat. Emanzipation, das kommt vom lateinischen Emanu cipere oder capere eigentlich, also aus der Hand nehmen. Es geht nicht darum, dass manche Menschen in der Hand anderer Menschen sein sollte, sondern jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, sein eigenes Leben zu gestalten und nicht einfach nur der Sklave eines anderen Menschen zu sein. Von individueller Gewissensmoral, ja, wenn jemand etwas aus Gewissensgründen sich einfach nicht vorstellen kann, zum Beispiel den Wehrdienst oder irgendwas, dann darf er dazu eben nicht gezwungen werden. Menschenrechte, ja, die ganzen Dinge, die mit der Würde des Menschen zusammenhängen, und Demokratie. Also eine Gesellschaft, in der das ganze Volk letztendlich entscheidet, wer regieren soll, in der Herrschaft begrenzt ist, zum Beispiel durch die Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative und Judikative, und das Ganze auch immer zeitlich eingegrenzt ist auf bestimmte Wahlperioden. Dadurch wird verhindert, dass ein totalitäres System entstehen kann. ganz verhindert kann es natürlich nie werden, aber zumindest gibt es mal ein paar Werkzeuge dafür. Also diese ganzen Werte, die uns in unserem Grundgesetz wichtig sind, das ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. Also jüdische Gerechtigkeitsethik, das ist das Alte Testament, zum Beispiel die 10 Gebote natürlich ganz zentral, wo auch schon zum Beispiel das Recht auf Eigentum verankert ist. Jeder soll das Recht haben, Dinge besitzen zu dürfen. Dinge wohlgemerkt, nicht Personen. Und die christliche Liebesethik auf der anderen Seite. Die Ethik, die eben sagt, liebe sogar deine Feinde. Begegne dem anderen mit Wohlwollen. Wenn wir davon abkommen, dann läuft unsere Gesellschaft in die Katastrophe. Dann werden wir im Bürgerkrieg in der Selbstzerstörung landen. Und irgendwann wird vielleicht der Stärkere herrschen oder es kommt zu einem Patt und zu einem Bruch der Gesellschaft komplett. Davon also lebt unsere Gesellschaft, dass wir glauben, alle Menschen sind gleich, haben die gleichen Rechte und Pflichten und sollen sich in Liebe miteinander begegnen und auch eine neue Chance bekommen, wenn sie die Rechte anderer mal verletzen. Ja, dann soll eben nicht gleich die Todesstrafe ausgeübt werden, sondern, so wie Jesus in Johannes 8, es soll die Möglichkeit geben der Umkehr. Umzudenken und wieder neu über das eigene Leben und die Gesellschaft nachzudenken. In der Substanz unverändert ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Ja, es gab Veränderungen im Gesellschaftssystem. Ja, wir haben heute kein Lehnssystem mehr wie im Mittelalter oder eine Unterscheidung verschiedener Stände wie Adel, Bürgertum, Handwerk und so weiter. Das ist nicht mehr so und ich glaube auch das zeigt, dass eigentlich der christliche Grundgedanke sogar sich stärker durchgesetzt hat, dass eben alle vor Gott gleich sind. Und Habermas sagt jetzt, wenn wir dieses Erbe durchstreichen würden, dann haben wir dazu keine Alternative mehr. Auch angesichts der aktuellen Herausforderungen in einer postnationalen Konstellation zehren wir nach wie vor von dieser Substanz, weil wir keine andere Begründung haben, warum alle Menschen gleich sein sollten. Wir müssen nur mal in die Geschichte schauen, bei den griechischen Philosophen, die viele sehr wertschätzen, ich auch, aber bei Aristoteles und bei Platon, da war es ganz klar, dass manche Menschen dazu geschaffen sind, um über andere zu herrschen und andere sind geschaffen worden dafür, um beherrscht zu werden. Und daran gab es auch nichts zu rütteln. Oder das indische Kastensystem, aus dem kommt man nicht raus, in das wird man hineingeboren und in dem bleibt man sein ganzes Leben lang. Also, hier brauchen wir eine Begründung und die liefert uns historisch gesehen der jüdisch-christliche Glauben und ontologisch gesehen natürlich auch die Theologie des jüdisch-christlichen Denkens. Alles andere ist postmodernes Gerede. Was meint Habermas mit postmodernem Gerede? Nun, Postmoderne sagt, jeder, der eine Meinung äußert, der Worte prägt, der definiert, der prägt, was wir denken. Und genau das ist das Problem. Der eine definiert und prägt so und der andere anders. Wir haben kein Fundament. Wir sind wie auf einem Boot auf hoher See, mal kommt die eine Welle, mal die andere. Wir haben keine feste Grundlage. Die jüdische Gerechtigkeits- und die christliche Liebesethik können uns gerade diese Grundlage geben, dass wir auf festem Grund unsere zukünftige Gesellschaft bauen. Also, ich finde diesen Gedanken enorm spannend. Erstens Toleranz, zweitens eine Grundlage für Menschenwürde, für Ethik und damit auch einen Grundwert, von dem aus Toleranz definiert werden kann. Und da bezieht sich Habermas als Agnostiker, atheistischer Agnostiker, tatsächlich auf das jüdisch-christliche Erbe. Er erkennt also, dass hier etwas Wahrhaftiges, etwas Richtiges drinsteckt für unsere Ethik, auch wenn er die Wahrheit der Existenz Gottes in Frage stellt. Hochspannend aus meiner Perspektive. Und gleichzeitig merken wir, dass Jürgen Habermas auch nicht nur für die Gesellschaft gedacht hat, sondern auch für unsere eigene Existenz. Und da finde ich ein anderes Zitat enorm spannend. Und ich weiß nicht, wie er diese Frage letztendlich für sich persönlich geklärt hat. In einem völlig unverdächtigen Titel, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, schreibt Jürgen Habermas diesen Satz. Angesichts von Schuld, von Einsamkeit, von Leid und von Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Das stößt einem vielleicht erstmal auf und man sagt, naja, Moment, mir geht's doch ganz gut. Viele Menschen sagen, mir geht's gut, ich muss mir hier keine Gedanken machen, was kommt oder so. Aber Habermas sagt ganz deutlich, ja, es kann uns für eine Zeit lang gut gehen und vielleicht können wir völlig aufgehen, darin Güter anzusammeln und im Kapitalismus immer weiter zu wachsen. Aber es gibt Grenzen unserer Existenz. Da hilft uns kein Gesellschaftssystem mehr weiter. Und das sind die Grenzen von Schuld, Einsamkeit, Leid und Tod. Und da ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Als Atheist hat er mit dieser Aussage natürlich recht. Denn wenn ich einmal schuldig geworden bin, zum Beispiel beim Autofahren nicht aufgepasst habe und ein Kind überfahren habe, einfach nur durch Unachtsamkeit, nicht mal eine große Sünde, wie man heute sagen würde, habe ich trotzdem ein Menschenleben zerstört und nicht nur das Menschenleben dieses Kindes, sondern auch der ganzen Familie. Ich bin schuldig geworden vor diesen Menschen und nichts kann das wieder rückgängig machen und nichts kann das kompensieren, wenn es keine Ewigkeit gibt, kein Jenseits, keinen Gott, der im Himmel alles wieder gut machen kann. Zweitens, Einsamkeit. Jeder Mensch kennt aus seiner eigenen Erfahrung, dass selbst beste Freunde, selbst der langjährige Ehepartner, mit dem man durch dick und dünn gegangen ist, dass es da Situationen gibt, wo dieser Mensch einen nicht verstehen kann, wo man alleine dasteht, wo man auch vielleicht alleine durch eine Situation durchgehen muss. Ja, ich muss mein Abitur selbst schreiben. Das kann weder mein Vater noch meine Mutter noch mein Ehepartner tun oder meine Masterarbeit. Das muss ich tun. Wir erleben Einsamkeit, wo wir auf uns alleine gestellt sind. Und wenn es da keinen Gott gibt, mit dem wir in Kontakt stehen, der uns hilft, der uns beisteht wie ein guter Hirte, dann sind wir tatsächlich letztendlich allein und einsam im tiefsten Inneren. Spätestens, wenn die besten Freunde tot sind und gestorben sind. Auch angesichts von Leid. Unsere Welt ist gekennzeichnet von Vergänglichkeit. Weil es aber eine vergängliche Welt ist, deswegen muss es Leid geben, weil nichts ewig besteht. Ja, wir können Träume in den Sand bauen, wie Herbert Grönemeyer in seinem Lied Mensch besingt, aber dann kommen Ebbe und Flut und die Flut wäscht alles wieder weg, was sie vorher in den Sand gebaut haben, der frei lag, als die Ebbe da war. Nichts bleibt. Deswegen, es wird Leid kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist nicht eine Frage des, ob es kommt, sondern es ist eine Frage der Zeit, wann es kommt. Doch da, welchen Trost haben wir Menschen angesichts des Leides, das über uns kommen wird? Und das ultimative Leid ist und bleibt natürlich der Tod. Dass das, was unser Leben ausmacht, unsere Existenz selbst bedroht ist und eines Tages zum Ende kommt und wir nicht mehr da sein werden. Ja, manch einer will ja durch sein Werk, durch seine Arbeit weiterleben. Und Woody Allen ist mal gefragt worden, ob er nicht auch durch seine Arbeit weiterleben möchte und deswegen so viele Filme produziert. Er sagte, nein, ich will nicht durch meine Arbeit weiterleben. Ich will dadurch weiterleben, dass ich nicht sterbe. Dieser Satz bringt es wunderbar auf den Punkt. Wir haben in uns diesen Drang, wir wollen nicht sterben. Wir glauben, dass die Beziehungen und die Liebe, die unser Leben wertvoll gemacht haben, dass die weitergehen, dass die nicht einfach aufhören mit dem Tod. Wenn es aber Gott nicht gibt, dann hat Habermas völlig recht, dann ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Wenn es aber Gott gibt und Jesus Christus tatsächlich vor 2000 Jahren nach der Kreuzigung begraben worden ist und wieder auferstanden ist, auferweckt worden ist vom allmächtigen Gott, der diese ganze Welt und alles Leben geschaffen hat, dann sieht die Situation ganz anders aus. Dann kann dieser Gott tatsächlich die Strafe und die Konsequenz der Schuld und der Sünde auf sich nehmen. Und für uns tragen, wie es schon im Alten Testament in Jesaja 53 vorhergesagt ist, dann kann Schuld tatsächlich vergeben werden. Sie kann vergeben werden durch Gott und sie kann sogar wieder gut gemacht werden durch Gott, der überhalb der Zeit steht und der uns eine Ewigkeit ohne Leid versprechen kann und ohne Schuld. Wenn das so ist, dann ist auch Einsamkeit kein Problem mehr. Denn dann sind wir Menschen vielleicht wie zweidimensionale Wesen im Vergleich zu einem dreidimensionalen Wesen. Völlig durchsichtig für den, der die Bilder in der zweidimensionalen Ebene gemalt hat. Ein Maler sieht alles auf seinem Bild, während zweidimensionale Personen immer nur den Rand der anderen zweidimensionalen Personen sehen. Gott kann uns durch und durch durchschauen und selbst wenn wir ihn nicht sehen, ist er uns immer nah. Wir sind nie allein, wir sind nie wirklich einsam, weil Gott da ist, wie der Psalm 23 vom guten Hirten uns versichert. Sogar im dunklen Tal ist Gott mit seinem Stecken und Stab da und tröstet uns. Dann gibt es eben Trost und die Lage des Menschen ist nicht prinzipiell trostlos. Wir haben immer eine Adresse, an die wir uns wenden können, sogar mit der Klage über die Ungerechtigkeit dieser Welt. Und drittens, auch die Leitfrage hat dann eine existenzielle Lösung. Eines Tages wird Gott eine Welt schaffen, in der es kein Leid mehr geben wird, keinen Tod, keinen Schmerz mehr, in dem er alle unsere Tränen abwischen wird. Und das finde ich einen ganz revolutionären Gedanken. Derjenige, der die ganze Welt, den ganzen Kosmos, 100 Milliarden Galaxien geschaffen hat, der ist so interessiert an unserem kleinen menschlichen Leben, dass er jede einzelne Träne sammelt, wie es in den Psalmen heißt, und am Ende der Tage abwischen wird. Das heißt, alles, was mir wehgetan hat, wird eines Tages vor Gott zu Wort kommen und er wird das Leid in seine Hand nehmen und lindern und abwischen und Trost schenken. Wir werden freikommen von diesem Leid. Und es wird eine neue Welt geben ohne Leid. Das ist etwas, was wir uns Menschen nicht vorstellen können. Aber wenn Gott schon diese tolle Welt geschaffen hat, die ja auch viel Wunderbares hat, das ja auch irgendwo herkommen muss, allerdings eben auch eine gebrochene, gefallene, vergängliche Welt ist, dann können wir diesem Gott das, glaube ich, zutrauen, dass er eine Welt machen kann, die noch besser ist. Und auch den Tod hat er dann überwunden. Jesus Christus ist der Beweis dafür. Er, dessen Grab leer ist, auch die Grabeskirche in Jerusalem, ist auf einem Grab gebaut, das leer ist. Und es gibt historisch gute Argumente, die dafür sprechen, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Sein Leichnam war nicht aufzufinden und seine Jünger gaben ihr Leben für diese Botschaft, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und das Ganze ohne einen materiellen oder politischen Vorteil. Dann ist der Tod überwunden, dann brauchen wir keine Angst mehr vor dem Tod haben, weil wir wissen dürfen, nach dem Tod geht's weiter. Gott bietet uns Versöhnung mit ihm an, wir dürfen sein Angebot annehmen und bekommen ewiges Leben in Gemeinschaft mit ihm. Dann gibt es auch echten Trost. Schade, dass Jürgen Habermas das aus irgendeinem Grund nie so ganz erfassen konnte, auch wenn er viel damit gerungen hat. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes als letzter Gedanke. Viertens, sein letzter Wunsch sozusagen. Einer seiner letzten öffentlichen Reden und Auftritte war bei einem Vortrag, der dann in der Festschrift für den Frankfurter Religionsphilosophen Thomas Schmidt, eines seiner Schüler, festgehalten worden ist, nämlich den Diskurs bestreiten, aus dem Nomos Verlag 2025. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt der Kommentator Christian Geier dazu, unter der Überschrift Habermas warnt vor Verflachung der christlichen Glaubensgehalte, ein Religionsverständnis ist paradox, das seine Glaubensinhalte einklammert und suspendiert, für obsolet erachtet und es stattdessen bei einer zuversichtlichen Lebensweise bewenden lässt, die sich aus welchen Hoffnungen auch immer speist. Habermas markiert hier einen langjährigen Dissens mit seinem Schüler Schmidt, der selbst dann noch von einer religiösen Glaubenspraxis spreche, wenn es sich um eine auf die Immanenz zurückgelenkte Glaubenseinstellung handele, bei der es nicht mehr auf die Glückseligkeit einer alles innerweltliche transzendierenden Erfüllung ankomme. Habermas spricht sich also in dieser Rede ganz klar dafür aus, dass die christliche Gemeinde, die Kirche, die Jenseitshoffnung nicht aufgeben darf. Der christliche Glaube darf nie einfach nur zu einer Selbstvertröstung werden, so wie es Thomas Schmidt, sein Schüler, vertritt. Das kritisiert er, das ist paradox. Religion ist immer aufs Jenseits angelegt, auf die Dinge, die uns eben eine Lösung dieser existenziellen Fragen, also Schuld, Einsamkeit, Leid und Tod, versprechen. Wenn Religion sich davon löst, dann hat sie ein Problem, dann wird sie zum Erlösungsnarzissmus. Der Selbstsakralisierung. Also der Mensch möchte sich einfach nur noch daran ergötzen, dass er sich in irgendeiner Weise selbst trösten kann. Völlig unabhängig davon, welche ontologischen Aussagen mit einem Glauben verbunden sind. Also, das führt dazu, dass wir am dogmatischen Kern einer monotheistischen Erlösungsreligion nicht mehr festhalten. Je weniger wir an diesem dogmatischen Kern einer monotheistischen Erlösungsreligion festhalten, desto mehr wird das Ganze eine subjektive, postmoderne, eigene Selbsterlösungsreligion, die aber ohne Substanz ist, die keinen Grund mehr hat, keinen Wahrheitsanspruch mehr. Das bezeichnet Schmidt immer noch als religiöse Glaubenspraxis. Habermas lehnt das ab. Es geht nicht einfach darum, einer immer wieder ekstatisch verjüngten Hoffnung sozusagen nachzufolgen, die auf Gefühlen basiert, auf einem Selbst sich einreden. Nein, das wäre eine Theologie oben ohne, eine Theologie ohne Transzendenzbezug. Kirche muss immer den Blick auf die christliche Hoffnung haben, die in der Historie wurzelt, nämlich in der Auferstehung von den Toten, in der Erlösung von allen Übeln dieser Welt und wiederum abhängig vom Glauben an die Verheißungen Gottes ist. Das ist der Punkt, an dem Habermas sich selbst immer wieder gerieben hat. Aber wenn dieser Punkt von der Kirche nicht mehr vertreten wird, dann hat Habermas selbst ein Problem mit seiner eigenen Morallehre. Denn er braucht diesen Gegenspieler, der einen ontologischen Anspruch erhebt. Und der Akt des Glaubens an das Eintreten des Verheißenen, der prägt dann auch den Modus des täglichen Lebens. Wenn ich überzeugt bin, eines Tages wird alles Übel von Gott aus der Welt geschafft werden, dann kann ich eben jetzt schon in dieser Verheißung dafür eintreten, dass auch jetzt schon Übel beseitigt werden sollen, weil sie diese nicht im letzten Willen Gottes verankert sind, sondern weil Gott selbst diese beseitigen will. Wenn mein Glaube davon losgelöst ist, dann kann ich auch einfach wegschauen. Dann kann ich irgendwie eine Hoffnung erfinden. Aber die hat keine Substanz mehr. Und ich glaube, das ist ein ganz toller letzter Wunsch, den Habermas uns Christen mitgegeben hat. Bleibt bei den Aussagen beim Glaubensbekenntnis der christlichen Religion. Glaubt das, was da drin steht. Nehmt es nicht einfach nur als einen frommen Wunsch, sondern glaubt es, dass es Realität ist. Denn nur dann kann es wirklich auch zu echter Hoffnung führen. Hoffnung hängt nämlich von dem ab, was ich für wahr halte und nicht von dem, was ich mir einfach erträume. Hoffnung braucht gute Gründe. Und das ist auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt, den Begründet Glauben Podcast. Wir glauben, dass der christliche Glaube gute Gründe hat. Und das haben wir schon in über 300 Folgen bis jetzt dargestellt. Und von daher wünsche ich Ihnen, liebe Hörer, denken Sie darüber nach. Gibt es gute Gründe für die Hoffnung, die wir als Christen haben und die auch zu einer Ethik führt, die uns eine tolerante Gesellschaft garantiert und die uns einen egalitären Universalismus garantiert? Eine Gesellschaft, in der wir alle vor Gott gleichermaßen uns verantworten müssen und von Gott die Zusage haben, in seinem Ebenbild geschaffen worden zu sein. Wir sind alle potenzielle Kandidaten für die Ewigkeit. Aber Gott zwingt uns nicht. Er lädt uns vollkommen frei dazu ein. Und diese Einladung gebe ich gerne Ihnen, lieber Hörer, nochmal weiter. Dankeschön.